Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 25. Januar 2013. Heute mit folgenden Themen: Den Druck auf Schweizer Unternehmen verstärken. Die Kampagne Rechte ohne Grenzen erinnert den Bundesrat an seine Verpflichtungen. Public Eye is watching you. Die Schmähpreise 2013 gehen an die US-Investmentbank Goldman Sachs und den Ölkonzern Shell. Und wenn Schülerinnen eine humanere Flüchtlingspolitik fordern, erschütternde Dokumente zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Unterlagen zu den kantonalen Energieabstimmungen sind irreführend und rechtswidrig. Dieser Meinung ist der Berner SVP-Grossrat Thomas Fuchs. Er kritisiert, auf die Argumente derjenigen, die gegen beide Vorlagen seien, werde in der Abstimmungsbotschaft gar nicht eingegangen. Beide Vorlagen, das heißt die Initiative Bern Erneuerbar, als auch der Gegenvorschlag. Thomas Fuchs hat beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht im Namen vom Bund der Steuerzahler und der jungen SVP. Die Botschaft ist bisher erst im Internet verfügbar. Die Berner Bevölkerung entscheidet anfangs März über die beiden Energievorlagen. Gestern Abend haben sich rund 50 Kritikerinnen und Kritiker vom World Economic Forum WEF auf dem Berner Bahnhofsplatz zu einem antikapitalistischen Hockeyspiel getroffen. In der Pause hat die junge Alternative symbolisch die Welt versteigert. Ursprünglich war geplant, das Spiel auf der Eisbahn auf dem Bundesplatz durchzuführen. Nachdem der ehemalige Stadtrat und Eisbahnbesitzer Jimmy Hofer Widerstand angekündigt hatte, wurde das Spiel auf den Bahnhofsplatz verlegt. Die Protestaktion verlief friedlich. Für morgen Samstag sind weitere kleinere Kundgebungen gegen das WEF in der Berner Innenstadt geplant. El País muss mit einer Klage rechnen. Die spanische Zeitung hatte auf der Titelseite ein falsches Bild vom venezolanischen Staatschef Hugo Chávez veröffentlicht. Das Bild zeigt einen schwerkranken Mann. El País hatte das Bild nach eigenen Angaben von einer Agentur erworben. Diese Agentur meinte, eine Krankenschwester von Chávez habe es im Spital in Kuba aufgenommen. Dort hält sich Chávez derzeit wegen seiner Krebserkrankung auf. Die spanische Zeitung hatte sich entschuldigt und das Bild umgehend aus dem Internet entfernt. Das aber reicht der venezolanischen Regierung nicht. Laut dem Informationsminister prüft sie nun rechtliche Schritte. Und noch zum Wetter. Der Samstag beginnt mit Hochnebel, am Nachmittag ziehen Schneewolken auf, bei frostigen Temperaturen am Morgen um -3 Grad, am Nachmittag um 0 Grad. Auch der Sonntag bleibt bewölkt, mit Regen oder Schneeregen im Mittelland. Die Schneefallgrenze steigt auf 700 bis 1200 Meter. Und so bleibt es auch zu Wochenbeginn, stark bewölkt mit Regen und Schneeregen bei Temperaturen um 2 bis 4 Grad.
95,6. Rabe Info.
Derzeit trifft sich die globale Wirtschafts- und Politelite am World Economic Forum WEF in Davos. Mit dabei die 7 Mitglieder vom Bundesrat und die Manager der großen Schweizer Konzerne. Die Gelegenheit also, Verantwortungsträger und Trägerinnen direkt anzusprechen oder, wenn der Zugang zu den entsprechenden Gebäuden fehlt, wenigstens ein wenig Medienaufmerksamkeit zu generieren. Denn bald ist es ein Jahr her, seit entwicklungspolitische Organisationen und Hilfswerke die Petition «Rechte ohne Grenzen» beim Bundesrat eingereicht haben. 135.000 Unterzeichnende fordern darin den Bundesrat auf, Schweizer Unternehmen bei Menschen- und Menschenrechts- und Umweltfragen stärker in die Pflicht zu nehmen. Dafür ist Beppo Hofstetter von der Lobbyorganisation der großen Schweizer Hilfswerke Allianz Süd derzeit in Davos. Michael Spahr hat mit ihm gesprochen.
Also Allianz Süd ist Mitglied der großen Koalition Recht ohne Grenzen, die sich für verbindliche Regeln für multinationale Konzerne einsetzt, damit diese weltweit die Menschenrechte und Umweltstandards respektieren müssen. Und Recht ohne Grenzen führt hier in Davos, jetzt nicht im Kongresszentrum, aber außerhalb, eine Standaktion durch, wo wir die Leute dazu aufrufen, den Bundesrat zur Verantwortung zu ziehen.
Verantwortliche dieser Konzerne, die Sie ja in die Pflicht rufen wollen, sind ja jetzt dort in Davos. Können Sie die zum Teil auch direkt erreichen oder stehen Sie doch eher am Rande dort?
Also diese Konzernherren sind natürlich im Kongresszentrum drin und da kommt man nur mit einer Spezialbewilligung hinein, da kommen wir nicht hinein. Aber wir richten uns jetzt auch nicht an einzelne Konzernherren, sondern wir richten uns an den Bundesrat. Wir verlangen vom Bundesrat, dass er gesetzliche Bestimmungen erlässt, damit die Schweizer Konzerne weltweit die Menschenrechte respektieren und die Umweltstandards einhalten müssen und dass man sie gerichtlich belangen kann, wenn sie das nicht tun.
Es ist jetzt schon etwa 2/3 Jahre her, als Sie eine Petition eingereicht haben. Heute haben Sie mitgeteilt, dass eigentlich nicht viel gelaufen ist. Denken Sie, jetzt läuft dann endlich mal was von Bundesratsseite her?
Also parallel zu dieser Aktion rufen wir auch dazu auf, jetzt den Bundesrat Schneider-Ammann als Wirtschaftsminister ein Protestmail zu schicken. Man findet da auf unserer Webseite Recht ohne Grenzen, findet man dieses Protestmail. Und wenn das sehr viele Leute machen, dann kann das schon Wirkung zeigen. Wir sind auch daran, im Parlament Vorstöße zu entwickeln und hoffen, dass sich dann in nächster Zeit schon noch etwas bewegt. Aber damit der Bundesrat endlich einmal beginnt, sich zu bewegen, machen wir diese Aktion hier in Davos.
Rechnen Sie sich Chancen aus, dass wirklich auch etwas passiert? Im Moment ist ja gerade die globale Wirtschaftssituation nicht so toll und da werden ja gleich Menschenrechtsanliegen, Umweltanliegen nicht so stark beachtet. Wie sieht's aus?
Ja, also jetzt gerade, wenn man auf der internationalen Ebene schaut, da ist in den letzten Jahren eigentlich einiges in Bewegung gekommen. Zum Beispiel hat der UNO-Menschenrechtsrat vor 1,5 Jahren Grundprinzipien erlassen, wonach die Staaten auch garantieren sollen, dass die Wirtschaft die Menschenrechte einhält. Und in verschiedenen europäischen Staaten laufen jetzt auch konkret Diskussionen, mit welchen Maßnahmen man das garantieren könnte. Im Ausland ist es eigentlich klar, dass es eine Kombination von freiwilligen Maßnahmen der Firmen und gesetzlichen Bestimmungen der Staaten braucht. Nur hier in der Schweiz sagt der Bundesrat immer noch, es reicht eigentlich, wenn die Konzerne freiwillige Maßnahmen ergreifen. Und das ist ganz klar ungenügend, weil es zeigt, es gibt ja bereits solche freiwilligen Maßnahmen, die haben zwar vielleicht gewisse Verbesserungen gebracht, aber es gibt immer noch Menschenrechtsverstöße durch Schweizer Firmen.
Sagt Beppo Hofstetter von Allianz Süd, der Lobbyorganisation der großen Schweizer Hilfswerke. Wer dem Bundesrat eine Protestmail schicken will, kann das online tun. Den Link dazu finden Sie auf unserer Internetseite rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Es sind Preise, die niemand will. Greenpeace Schweiz und die Erklärung von Bern haben gestern in Davos die Public Eye Awards vergeben, in Sichtweite vom Wirtschaftsforum World Economic Forum WEF. Mit den Schmähpreisen wollen sie Unternehmen ins Rampenlicht rücken, die im letzten Jahr wegen Profitgier und Umweltsünden besonders aufgefallen sind. Gewonnen haben dieses Jahr Goldman Sachs und Shell. Sie haben sich gegen 5 Mitbewerbende durchgesetzt. Der Publikumspreis ging an den Ölkonzern Shell. Die US-Bank Goldman Sachs hat den Jurypreis gewonnen.
Goldman Sachs stehe exemplarisch für das rücksichtslose Gebaren vieler Investmentbanken, begründet Andreas Miesbach den Juryentscheid. Andreas Miesbach ist Finanzexperte von der Erklärung von Bern. Die US-Bank sei nicht nur bei der Nahrungsmittelspekulation dick im Geschäft, sondern auch mitschuldig an der Krise in Griechenland. Durch Derivate habe Goldman Sachs mitgeholfen, das wahre Ausmaß der Krise in Griechenland zu verschleiern. Nur deswegen sei das Land überhaupt in die Eurozone gekommen und immer tiefer in die Krise geschlittert.
Also ich habe generell das Gefühl, dass eine große Investmentbank, was Goldman Sachs eben ist, diesen Preis mehr als verdient hat. Wir sind jetzt im Jahr 4 nach der Finanzkrise. Es waren diese Akteure, die die Krise zuallererst verursacht haben und für das globale Ausmaß der Krise gesorgt haben. Goldman Sachs ist nicht irgendeine Investmentbank, sondern es ist die Investmentbank. Es gilt als die aggressivste. Und dann war es aber auch eben diese spezielle Episode aus Griechenland, weil das ist ja die Absurdität der letzten Jahre, dass aus der Finanzkrise, die ganz klar von Finanzakteuren verursacht und zu verantworten ist, eine Staatsschuldenkrise geworden ist, zumindest im offiziellen Diskurs, wo jetzt die Menschen in den betroffenen Ländern dafür bezahlen.
Deshalb entschied sich die Jury vom Public Eye Award für Goldman Sachs. Der Publikumspreis ging dieses Jahr an Royal Dutch Shell. 21.800 Personen haben online ihre Stimme abgegeben für den niederländisch-britischen Ölkonzern. Es ist bereits das zweite Mal, dass Royal Dutch Shell einen Public Eye Award gewinnt. Schon 2005 wurde Shell ausgezeichnet, damals wegen der Ölförderung in Nigeria. Seit Jahrzehnten fördert Shell dort Öl und verbrennt dabei Gas, das die Gesundheit der lokalen Bevölkerung schädigt. Trotz mehrmaligen Versprechen von Shell, die offene Gasverbrennung zu stoppen, ist fast gar nichts passiert, so Andreas Misbach.
Es gab gewisse Verbesserungen beim Gasflaring, also beim Abfackeln von Gas. Das wird jetzt teilweise genutzt, aber das ist weniger die Einsicht von Shell als einfach die hohen Gaspreise, die das auch lukrativ machen. Aber die historische Verantwortung für die Hunderten von Öllecks, die Shell seit 1956 im Niger-Delta verursacht hat, die Schäden, die sie verursacht haben, die sind keineswegs beseitigt.
Das aber sei nicht der Hauptgrund, warum die siebenköpfige Jury Royal Dutch Shell dieses Jahr nochmals nominiert habe. Die Vertreter von Greenpeace, der Erklärung von Bern, unterstützt von unabhängigen Wirtschaftsethikern, hatten aktuelle Gründe, um Shell nochmals zu nominieren.
Ja, ist es das Verhalten in der Arktis. Shell ist der einzige große westliche Ölkonzern, der unbedingt in der Arktis Öl fördern will, der dort sehr aggressiv vorgeht und eigentlich damit diese letzte große Wildnis unseres kleinen Planeten in Gefahr bringt. Es gibt heute absolut keine Pläne, wie ein Ölunfall unter einer Eisdecke irgendwie unter Kontrolle zu bringen sein sollte.
Shell und Goldman Sachs haben sich bei der Vergabe der Public Eye Awards gegen 5 Mitbewerbende durchgesetzt, darunter der französische Stromkonzern Alstom oder das weltweit größte private Sicherheitsunternehmen G4S aus Großbritannien.
Die weltweit größte Sicherheitsfirma mit 650.000 Menschen unter Wasser, also das ist die größte Privatarmee der Welt, tätig in allen Konfliktgebieten von Afghanistan über Irak bis zu den besetzten Gebieten in Palästina und dort beispielsweise auch in Tätigkeiten verwickelt, die die Genfer Konvention verletzen. Dies zumindest die Einschätzung unserer Experten vom Institut für Wirtschaftsethik der Uni St. Gallen, die eine unabhängige Einschätzung aller Nominationen gemacht haben.
Ein Mann, der lange Jahre am Institut für Wirtschaftsethik in St. Gallen tätig war, sitzt mittlerweile in der Jury vom Public Eye Award. Die Rede ist vom renommierten Wirtschafts- und Unternehmensethiker Dr. Ulrich Thielemann. Fast 10 Jahre lang war Thielemann an der HSG in St. Gallen tätig. Weil er seine kritische Haltung gegenüber dem Neoliberalismus sehr offen äußerte, wurde Thielemann für die HSG offenbar untragbar. 2009 hatte er vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags gesagt, die Schweiz sehe nichts Unrechtes darin, Ausländern bei der Steuerflucht zu helfen. Daraufhin wurde er in der Schweiz scharf kritisiert und wurde nicht wiedergewählt. Dafür kann Thielemann jetzt mitwählen, welche Unternehmen für die Public Eye Awards nominiert werden.
95,6. Rabe Info.
Die Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg ist kein rühmliches Kapitel der Schweizer Geschichte. Wie eng sie mit Deutschland zusammengearbeitet hat, ist bis heute umstritten. In der Flüchtlingspolitik hatte sich definitiv die harte Linie durchgesetzt. Oft wurden Flüchtlinge abgewiesen, obwohl man wusste, dass man die Menschen in den sicheren Tod geschickt hatte.
Diesen Sonntag nun jährt sich die Befreiung vom Konzentrationslager von Auschwitz zum 68. Mal. Es ist der weltweite Gedenktag an die Opfer vom Holocaust. Zu diesem Anlass hat DDS eine spezielle Sammlung historischer Dokumente zum Holocaust zusammengestellt. DDS heißt Diplomatische Dokumente der Schweiz. Es ist eine Forschungsgruppe, die diplomatische Korrespondenzen der offiziellen Schweiz veröffentlicht. Benedikt Bachmann hat im Archiv gestöbert.
Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1942. Wobei mitten zeitlich und nicht wörtlich zu verstehen ist. Denn die Schweiz war zwar vom Krieg umringt, selber aber nicht betroffen. Es herrscht Angst, ob der Krieg auch noch in die Schweiz kommen könnte. Die Nahrungsmittel sind knapp, gewisse Nahrungsmittel sind sogar rationiert. Es geht vielerorts ums Überleben. Wir sind in der Schweiz recht gut informiert, was auf der Welt so passiert. Auch über Konzentrationslager und die massenweise Ermordung von Jüdinnen und Juden sind wir informiert. Doch das Boot ist voll. Der Bundesrat verlangt von den Grenzwächtern Härte. Flüchtlinge dürfen nicht in die Schweiz gelassen werden. In dieser Situation schreibt die Mädchensekundarklasse 2C von Rorschach dem Bundesrat einen Brief. Die 22 14-jährigen Mädchen kritisieren den Bundesrat für die harte Flüchtlingspolitik und fordern ihn auf, menschlicher zu handeln. Wörtlich heißt es:
Haben nicht alle diese Menschen noch die ganze Hoffnung auf unser Land gelegt? Und was für eine grausame, schreckliche Enttäuschung muss es sein, wieder zurückgestoßen zu werden, von wo sie hergekommen sind, um dort dem sicheren Tod entgegenzugehen. Wenn das so weitergeht, können wir sicher sein, dass wir die Strafe noch bekommen. Es kann ja sein, dass sie den Befehl erhalten haben, keine Juden aufzunehmen, aber der Wille Gottes ist es bestimmt nicht.
Sascha Zala, Direktor der Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz, findet diese Aussagen bemerkenswert. Denn
es ist sehr interessant zu sehen, wie 14-jährige Mädchen, also Sekundarschülerinnen, im Herbst 1942 sehr sensibilisiert auf diese Frage waren. Und sie haben das auch in der Tat unter sich eingehend diskutiert. Und insbesondere die Aussage, dass es kann ja sein, dass sie den Befehl erhalten haben, ist dem Bundesrat wirklich sauer aufgestoßen. Und da hat der Bundesanwalt sogar einen Tatbestand, als dass es strafbar wäre, weil darin wird impliziert, der Bundesrat lasse sich von Deutschland seine Politik diktieren.
Der Bundesrat begnügte sich aber nicht einfach mit einem Antwortbrief. Er befürchtet, der Lehrer könnte die Mädchen manipuliert haben. Dazu Sascha Zala.
Es ist interessant, die Korrespondenz, die es dann im Innern über diese Affäre gab, dass eben es wurde sofort die Bundesanwaltschaft mobilisiert und dann wurden diese Mädchen durch den Schulratspräsident von Rorschach regelrecht ausbefragt. Und die Befürchtung war seitens der Politik, dass der Lehrer diese Schülerinnen angestiftet hätte. Und diese Befragung dort und der Schulratspräsident zeigt eindeutig, dass die Initiative von den Mädchen selbst kam, dass sie wirklich das eingehend diskutiert haben und dass sie diese Tradition der humanitären Schweiz wirklich innig präsent hatten und die behördliche Politik in Bezug auf der Flüchtlingsfrage nicht verstanden.
Somit hat sich der Verdacht also als haltlos herausgestellt, die Mädchen haben aus einem christlichen, humanitären Denken und aus Nächstenliebe gehandelt. Ein Entwurf eines Antwortschreibens ist allerdings überliefert. Nochmals Sascha Zala von der Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz.
Bundesrat von Steiger hat einen sehr starken Brief verfasst und der Entwurf war natürlich sehr hart gegenüber diesen Mädchen. Allerdings, nachdem man herausgefunden hatte, dass sie von selbst gehandelt haben, hat man vorgezogen, die Sache nicht aufzubauschen und in den Medien zu stark zu propagieren. Das hat man dann abgewogen, was man machen will, und dann hat man die Sache einfach ruhen lassen.
Ob die Mädchen jemals ein Antwortschreiben des Bundesrates bekommen haben, ist nicht dokumentiert. Dafür sind alle überlieferten Dokumente in der Datenbank im Internet verfügbar. Speziell zum Gedenktag an den Holocaust wurde eine Sammlung bedeutender Dokumente zusammengestellt. Darin findet sich auch der Brief der Mädchenklasse aus Rorschach oder der Entwurf des Antwortschreibens des Bundesrates. Natürlich gibt es auch Behördenkorrespondenzen und viele spannende interne Dokumente, die viel über die damalige Politik der offiziellen Schweiz im Umgang mit Flüchtlingen aussagen.
Die Dokumente können auf www.dodis.ch angeschaut und heruntergeladen werden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom Freitag, dem 25. Januar. Wir melden uns am Montag wieder um 11 Uhr mit der nächsten aktuellen Ausgabe. Nachhören kann man das Info auch als Podcast, zu finden auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll. Die wünscht ein schönes Wochenende. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.